ideell finde ich es schön, wenn einfach ja, das irgendwie auch wahrgenommen wird, also die Akzeptanz, dass wir irgendwie Vertreter von einer wirklich großen Gruppe sind oder einer sehr, sehr großen Interessensgemeinschaft und dass sich da nicht mehr um irgendwie, ich sag mal, eine Handvoll Schüler und Schülerinnen mit irgendwie einem freakigen Hobby handelt, sondern halt wirklich einfach ein Breitensport da mittlerweile entstanden ist und das Mountainbiken eben in seiner Bedeutung weiter zunimmt. Und das wäre schön, wenn das irgendwie weitgehend anerkannt und erkannt würde und da alle konstruktiv auch zusammenarbeiten.
Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Miriam Mielert ist die Geschäftsführerin des Mountainbike-Vereins Mountainbike Freiburg. Dort sind mittlerweile weit mehr als 2000 Menschen organisiert. Nebenbei schreibt sie für Mountainbike- und Outdoor-Magazine. Ihre Wurzeln hat sie allerdings in der Forstwissenschaft. Dort hat sie übrigens auch promoviert und ist damit Dr. Miriam Mielert. Wir unterhalten uns über ihre journalistische Vergangenheit und Gegenwart, über ihre Aufgaben und Herausforderungen im Verein und was sie sich für die Zukunft des Sports, für das Miteinander und vielleicht auch das größere Bild Radfahren im Allgemeinen wünscht. Ich bin immer wieder von der Professionalisierung des Vereins inspiriert und dass man doch vor allem daran arbeitet, selbst bei über 2000 MitgliederInnen den familiären Charakter zu stärken. Ein Gespräch mit vielen wohlüberlegten Perspektiven. Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, Miriam Mielert. Miriam, schön, dass du da bist. Es ist so, bei unserem Podcast, wir machen das Bild des Lagerfeuers ja immer wieder auf. Deswegen so die Vorstellung, wir sitzen gemeinsam am Lagerfeuer, waren davor idealerweise bei euch in Freiburg eine Runde radeln, bisschen die Trails ausprobiert, stoßen gerade so an und wir kennen unsere Namen, sonst gar nicht so viel, und ich frage dich, wer du bist und was du machst.
Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin seit Herbst letzten Jahres die Geschäftsführerin vom Freiburger Mountainbike-Verein und habe aber von meiner Ausbildung her eigentlich Forstwissenschaften studiert und auch eine Ausbildung als Redakteurin. Und ja, was mache ich sonst? Ich bin natürlich super gerne auf dem Bike unterwegs, aber auch sehr gerne zu Fuß unterwegs, mache Wanderungen, Trekkingtouren. Bin seit einigen Monaten, habe ich eine Hündin, die mich auch zusätzlich auf Trab hält. Ich fotografiere sehr gern, ich liebe gute Musik und guten Kaffee, wobei man ja bekanntlich über beides streiten kann. Streiten tue ich eigentlich nicht so gern im Sinne von Zanken. Diskutiert werden darf gerne. Ich würde sagen, ich bin insgesamt ein sehr, sehr, ja, eher diplomatischer Mensch, außer vielleicht bei Kaffee.
Genau. Okay, dann müssen wir gleich da einsteigen. Was ist gute Musik und was ist guter Kaffee bei dir?
Guter Kaffee ist bei mir ein Espresso, der auf jeden Fall nicht zu sauer ist. Gute Musik kann sehr, sehr viel sein. Also klar, das ist einfach eine Geschmacksfrage. Ich höre sehr, sehr unterschiedliche Musik von ja, alles im großen Bereich Indie über Rock, Folk, elektronische, experimentelle Musik. Also da gibt es sehr vieles, was mir gefällt.
Okay, sehr cool. Dann lass uns vielleicht nochmal kurz in deine Historie schauen. Du hast jetzt eh gerade schon ein recht großes Bild aufgemacht. Magst du mal erzählen, oder deine Erzählung davon, wie du die geworden bist, die du heute bist, vielleicht so mit den aus deiner Sicht prägendsten Stationen?
Okay, das ist gleich eine sehr tiefgehende Frage. Eine richtige Frage fürs Lagerfeuer. Ja, mein erster Gedanke war tatsächlich, hört man jemals auf zu werden? Also man entwickelt sich ja ständig weiter, glücklicherweise, und das macht ja auch spannend. Aber um zu versuchen, die Frage zu beantworten, ja, einerseits natürlich, wie bei jeder und jedem, sind es die Menschen, die einem nahestehen, die einen prägen, die Familie, die Freunde, auch was einem so im Leben begegnet, die Herausforderungen und wie man damit umgeht. In meinem Leben gab es schon auch Phasen, wo ich, sag mal, ja, vielleicht fordernde Zeiten, die nicht so einfach waren und die mich letztendlich aber auch dann irgendwie näher zu mir selbst gebracht haben und einem auch irgendwie das Gefühl für sich selbst oder für seine eigene Stärke gezeigt haben und vor allem, wie sehr man sich selbst oder seinem Gefühl vertrauen kann. Und das war natürlich ein Prozess, aber ich würde sagen, dadurch habe ich ziemlich viel gelernt, also auch stärker auf mein Bauchgefühl zu hören. Und ich bin eigentlich überzeugt, wenn man so seiner inneren Stimme oder seinem Bauchgefühl oder wie immer man es nennen will, seiner Leidenschaft folgt, dem, wofür man brennt, dann ergibt immer eins das andere und dann öffnen sich plötzlich da Türen, wo man vorher gar nicht mal eine gesehen hat. Und ja, ich glaube, eben dadurch, dass ich angefangen habe, da auf mich zu hören, bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Und ich denke auch, dass man das, was man halt mit Leidenschaft macht, auch gut macht und gerne macht und dann immer eins das andere ergibt.
Okay, dann lass uns vielleicht mal bei dem, das eine ergibt das andere bleiben. Mhm. Wir kennen uns ja aus deiner Zeit bei Outcome tatsächlich, also einer Kommunikationsagentur, und du warst dort für verschiedene Magazine mitverantwortlich. Du wurdest dann Chefredakteurin beim World of MTV Magazin, hast deine deine Wurzeln vom Studium her in der Forstwissenschaft, aber wie kam es denn zu dem Weg?
Ja, also grundsätzlich habe ich eigentlich immer sehr gerne geschrieben. Also ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben und Kurzgeschichten oder auch irgendwie immer wieder angefangen mit dem Gedanken, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Als Kind und der Teenager später, anfangs von Hand, später auf einer Schreibmaschine, immerhin einer elektrischen, nachdem ich in der Schule noch einen Schreibmaschinenkurs gemacht habe. Genau, ich bin schon relativ alt. Und genau, habe Dinge eigentlich auch immer übers Schreiben verarbeitet oder ja, Dinge auch im Schreiben für mich teilweise aufgelöst und habe eigentlich auch immer darüber nachgedacht, vielleicht Richtung Journalismus zu gehen, mich dann aber irgendwie nach der Schule entschlossen, Forstwissenschaft zu studieren und wollte auch sehr gerne in Freiburg studieren. Und genau, das Studium war auch mega spannend. Also es ist sehr, sehr facettenreich, sehr vielfältig. Es war damals noch auf Diplom und hat einfach ja, wahnsinnig viele spannende Felder und Bereiche, in die man Einblick kriegt. Und bin dann anschließend in der Wissenschaft geblieben, habe noch promoviert. Und gleichzeitig ist eigentlich immer diese, ich sag mal, Liebe zum nicht-wissenschaftlichen Schreiben, die ist immer da gewesen oder hat mich nie ganz losgelassen oder dieser Gedanke immer noch umgetrieben, dass ich das eigentlich gern auch noch so ein bisschen ausprobieren würde mit dem Journalismus. Und genau, ja, ich habe dann irgendwann, also ja, parallel zur Promotion hat das eigentlich immer irgendwie mitgeschwungen, dass ich gedacht habe, naja, was ist, wenn ich irgendwann mit Mitte 50 aufwache und mich frage, warum habe ich das eigentlich nie gemacht? Ich habe immer Lust dazu gehabt und ja, mache ich es doch lieber. und dann gab halt auch irgendwie eins das andere. Also ich habe dann tatsächlich nach der Promotion ein Praktikum gemacht beim Outdoor-Magazin in Stuttgart und dann nochmal eine Postdoc-Stelle im Anschluss gehabt an der Uni. Und aber nebenberuflich schon dann irgendwie als freie Reisejournalistin immer wieder mal fürs Outdoor-Magazin geschrieben. Und als meine Postdoc-Stelle an der Uni dann auslief, ergab sich dann irgendwie zufällig oder nicht zufällig die Möglichkeit, irgendwie ein Volontariat zu machen, eben auch für ein Outdoor-Magazin. Das war dann für den Outdoor-Publishing-Verlag oder Outcom. Das ist ein Schweizer Verlag, halt mit einem zweiten Redaktionssitz in München. Und so bin ich dann irgendwie ganz in die Redaktionswelt eingestiegen, wurde da auch übernommen und habe im Anschluss dann ja schon relativ schnell die Möglichkeit erhalten, als Chefredakteurin eben im World of MTV Magazin anzufangen. Und ja, so bin ich eigentlich in die Redaktionswelt gekommen und da habe da meinen Weg gehabt oder habe ihn noch. Genau.
Okay. Wenn wir nochmal kurz in diese Verbindung Forstwissenschaft Mountainbiken reinschauen, was sollten aus deiner Sicht MountainbikerInnen unbedingt über Wald und Forst wissen? Also was glaubst du, wo gibt es da so eine Lücke oder eine Wissenslücke, die man unbedingt schließen sollte?
Also ich denke mal am besten möglichst viel. Also je mehr man weiß, desto mehr fällt einem beim Biken auf, desto mehr versteht man Zusammenhänge oder kann vielleicht auch andere Perspektiven einnehmen. Ja, aber es ist tatsächlich fast schwer einzugrenzen. Also ich finde es immer interessant zu wissen, dass zum Beispiel manche Geländeformen die Biker besonders spannend finden, also wo gerne auch mal illegale Trails gebaut werden, weil die Linien spannend sind, also gerade über verblocktes Gelände, steile Felsen, sowas, exponierte Lagen. Das sind oft auch die naturschutzfachlich besonders spannenden, wertvollen Bereiche. Und ja, auch gerade kleine Bereiche oder Elemente im Wald können halt super wichtig für das gesamte Ökosystem sein. Das sind ja gerade diese Sonderstandorte oder eben, wo sich mal der Boden oder die Wasserversorgung von der Umgebung unterscheidet. Da kommen halt die seltensten Arten vor und das sind oft auch Rückzugsräume und ja, Überlebensräume für Arten. Und vor dem Hintergrund vom Klimawandel spielt es nochmal eine größere Rolle. Genau, da könnte ich jetzt noch ewig weiter erzählen. Was für Biker natürlich auch wichtig ist, dass Wald bei uns halt immer Eigentum ist von irgendjemandem oder von sehr unterschiedlichen Besitzern. Und das manche haben halt sehr große Anteile und für manche ist es auch ein sehr kleines Erbstück, das vielleicht einen materiellen, aber vielleicht auch einen ideellen Wert hat. Und manchmal wundere ich mich, wie unbedarft dann auch Menschen mit diesem Eigentum anderer umgehen. Und ich meine, natürlich ist es glücklicherweise öffentlich zugänglich, aber gehört halt auch immer noch jemandem, der vielleicht auch eine Idee hat, was er damit anstellen möchte. Und ja, wo wir als Mountainbiker auch immer im Hinterkopf behalten sollten, dass das irgendwie halt nicht vollkommen frei verfügbar ist. Genau.
Dann würde ich tatsächlich gern erstmal noch so bei deiner redaktionellen Tätigkeit bleiben. Du warst ja eben erst bei Outcome und hast da verschiedene Magazine auch redaktionell mitbetreut und bist dann nach Deggendorf gegangen als Chefredakteurin vom World of MTB Magazin. Wie war denn für dich der Wechsel, die komplette Verantwortung oder auch inhaltliche Verantwortung im Grunde für ein Magazin zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ist oder war deine Vorstellung, wie so dein perfektes Mountainbike-Magazin auch aussehen sollte? Also mit welcher Vorstellung bist du da reingegangen und wie umgesetzt dann auch?
Ja, es war super spannend. Also war eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel gelernt habe, auch über Heftproduktion auf der einen Seite, aber auch eben Teamführung. Und war eigentlich sehr spannend zu merken, wie schnell man auch reinwächst. Also dass man, wenn man es so sagen kann, persönlich irgendwie dann so im Laufe der Zeit auch denkt, so jedes Heft wird irgendwie immer für einen persönlich gelungener oder runder, weil man irgendwie dann doch wieder auf, ja, einfach reinkommt und auf andere Dinge achtet. Was habe ich mir gewünscht, für ein Heft zu machen, beziehungsweise wie, was ist das perfekte Mountainbike-Magazin? Die Frage, also man hat natürlich eine Vorstellung, ob man also das so umsetzen kann. Ich meine, das weißt du selbst, dass man irgendwie dann doch auch begrenzt ist in dem, was man machen kann. Ich finde, es sollte irgendwie eine Mischung sein, eben aus, ja, wie bei den meisten Mountainbike-Magazinen, aus Technik und aus Erlebnis. Ich finde es gut, wenn irgendwie auch Themen angeschnitten werden, die vielleicht ja nicht so unbedingt die leichteste Kost sind, wo man auch ein bisschen mal vielleicht unbequeme Themen irgendwie mit reinbringen kann oder ja, Dinge, die zum Nachdenken anregen, worüber man vielleicht noch nicht so gesprochen hat. Aber andererseits gibt es auch wenig Themen, die noch nicht irgendwo redaktionell aufgegriffen wurden. Beim World of MTB Magazin fand ich es immer schön, dass es einfach, es hat einen ganz eigenen Charakter von der Optik, von der Aufmachung und ja, ist auch, ich fand immer, es ist schon von Themen auch irgendwie ein recht mutiges Magazin gewesen, das auch mal ungewöhnlichere Dinge bringt.
Okay. Wie war das dann am Schluss für dich? Also weil ich weiß noch, als ich irgendwann aufgehört habe, war schon so auch eine gewisse Ermüdung da drin, jeden Monat wieder ein Magazin zu machen. Was ja immer noch irgendwie, also man hat immer noch mehr Zeit, Geschichten zu entwickeln, als jetzt, wenn man irgendwie Social Media betreuen würde und jeden Tag irgendwie Stories bringt, die irgendwie halbwegs eine Geschichte erzählen sollen. Aber für mich war das irgendwann so, okay, nee, jeden Monat ist irgendwie zu viel, es wiederholt sich zu viel. Und irgendwie die Möglichkeiten fehlen, dann doch zum Teil vielleicht Geschichten auszuarbeiten, wie man sich so im absoluten Idealfall vorstellen würde, also mit sehr viel Zeit, oder man ist irgendwie, weiß nicht, 6 Monate unterwegs, um eine Geschichte zu produzieren, was natürlich vollkommen utopisch ist. Aber wie ging es dir mit diesem Rhythmus?
Gut, es war jetzt nicht, also es gab 7 Ausgaben, also es war jetzt nicht jeden Monat, aber auch nicht im regelmäßigen Abstand, also teilweise kam dann schon jeden Monat ein Heft, und das ist schon, ja, es ist natürlich stressig, also als Chefredakteurin hast du halt einfach den Nachteil, dass du in dieser Produktionszeit vor Ort sein musst, ein Nachteil in Anführungszeichen, weil eben du dann auch keine Zeit hast, unbedingt Geschichten zu übernehmen, die du eigentlich gerne selbst schreiben würdest oder recherchieren würdest, und dann doch sehr, sehr viel einfach am Schreibtisch bist. Ja. Ich glaube persönlich, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich finde am spannendsten wirklich Magazine, also ich mag das Medium Print total, also ich einfach auch so, das dann in der Hand zu haben, was man selbst produziert hat, und also die Mischung aus Optik und Haptik und Geruch, wobei Geruch, naja, ist nicht immer gleich gut. Genau, aber ja, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich finde es halt Printmagazine, die nicht so häufig erscheinen, aber halt eher so einen langlebigeren Inhalt haben, also klassischen so Coffee-Table-Magazine, das finde ich eigentlich am spannendsten oder am schönsten, wenn man Themen hat, wo man, ja, die ein bisschen zeitloser sind oder wo man über längere Zeit immer wieder mal im Heft blättern kann und lesen kann und dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, das vorzubereiten. Aber ja, meistens ist es ja so, wenn du, selbst wenn du dann nur 1 oder 2 Hefte in der Redaktion hättest, hast du ja trotzdem nicht unbedingt die Zeit, die 6 Monate voll für dieses Magazin zu verwenden. Da gibt es ja auch noch ganz viel anderes meistens.
Ja, spannend, aber also finde ich auch immer noch cool, also so diese einmal im Jahr erscheinenden irgendwie größeren Magazine, das ist schon immer noch was Schönes. Ich finde, also ich kann auch diesen Zugang zu Print total nachvollziehen. Ich weiß noch, als wir damals beim World of MTV Magazin diesen ersten Relaunch hatten und irgendwie auf eine, ja, auch aus Freiburg kommende Grafik ja hatten mit YX, und wir haben das Papier umgestellt und haben uns ja echt reingefuchst, auch was für ein Papier nehmen. Wir waren beim Andruck dabei, und waren auf der ersten Eurobike mit diesem neuen Magazin, und wir haben total festgestellt, dass alle Leute, denen wir das Magazin geben, dass die erstmal unbewusst mit ihren Fingerspitzen so über das Papier drüber streichen und so eine haptische Nähe generieren. Mhm. Und das fand ich schon bezeichnend irgendwie, dass das, ja, es gibt halt noch so einen emotionaleren Zugang gefühlt, wenn es ein gut gemachtes Magazin ist, dann auch. Also, und vor allem eben haptisch, optisch in der Umsetzung schön. Mhm.
Ja.
Dann bist du von Deckendorf wieder zurück nach Freiburg gegangen, und zwar in einer total anderen, oder aus meiner Perspektive in einer ganz anderen Rolle, und zwar eben als Geschäftsführerin vom Mountainbike Freiburg, also von einem beziehungsweise vielleicht sogar dem größten Mountainbike-Verein in Deutschland. Ich glaube, ihr seid mittlerweile sehr stark über 1000 Mitglieder.
ja, 2300 sind es gerade.
Okay, nicht schlecht. Ja, magst du mal kurz erzählen, wie es zu dem Wechsel kam, auf der einen Seite vielleicht, und was deine Rolle als Geschäftsführerin auch ist? Also ist es die Kärtchen der Mitglieder zu sortieren, oder also was macht man als Geschäftsführerin von so einem großen Verein? Und da kommen wir, glaube ich, dann auch so ein bisschen rein, wie der Mountainbike Freiburg auch aufgestellt ist.
Ja, ja, zum einen hatte ich eigentlich immer so im Hinterkopf, dass es schön wäre, irgendwie diese unterschiedlichen Berufserfahrungen, die Fähigkeiten, die damit verbunden sind, oder dieses Wissen wieder stärker irgendwie zusammenzubringen. Also eben Forst, Naturschutz, Outdoor-Sport oder eben speziell Mountainbiken, Kommunikation. Und das ist eben jetzt bei der Stelle mit der Geschäftsführung vom Mountainbike-Verein der Fall. Also da kommt irgendwie alles zusammen. Also ich, klar, sind zum einen die tatsächlich Mitgliederverwaltung, also so Anmeldungen, Abmeldungen, das ganz klassische, Gott sei Dank nicht über Kärtchen, sondern dann doch digital, Beantragen von Zuschüssen, E-Mail-Verkehr und so weiter, aber auch eben halt Kommunikation mit der Stadt, mit dem Forstamt, Abstimmung mit der Trail-Crew, Entwicklung, Anstoßen von neuen Projekten, Unterstützung der Jugendarbeit mache ich gerade, also so vor allem im Bereich Koordination, dann das Weiterentwickeln eigentlich so der Zusammenarbeit mit dem Tourismus, Beratung, also da gab es, einfach weil das vorher alle ja nur ehrenamtlich in Anführungszeichen gemacht haben, aber einfach nebenberuflich gibt es natürlich auch Bereiche, die noch nicht so angestoßen wurden oder noch nicht so entwickelt wurden, weil da einfach die Zeit für gefehlt hat. Und ich wundere mich jetzt, gut, ich habe eine Teilzeitstelle eben in der restlichen Zeit schreibe ich eben noch als freie Redakteurin, aber das, also die Zeit, ich glaube, selbst wenn ich es 100% machen würde, dann würde die Zeit nicht für alles reichen, was man gerne machen würde. Ich finde es beachtlich, dass das alles wirklich ehrenamtlich vorher gelaufen ist, aber eben, man versucht es ja auch jetzt irgendwie noch weiter zu entwickeln, genau.
Ja, magst du vielleicht mal nochmal so einen Überblick vielleicht geben, wenn wir so in Richtung Verein schauen, was der Verein aktuell alles macht? Vor allem, weil ich es ja spannend finde, dass er mittlerweile oder nach dem Video von vor, weiß nicht, 2 oder 3 Jahren, der Verein ja ein geflügelter Begriff irgendwie in Freiburg
ist. Der Verein regelt es. Genau. Ja, genau. Was regelt der Verein denn alles? Erstmal natürlich die Vereinsstrecken. Also wir haben insgesamt 9 Strecken gerade im Stadtgebiet und angrenzend, teilweise in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald. Und die sind einfach erstmal zu pflegen, zu unterhalten. Ist ein Riesenfeld. Dann eben natürlich die Jugendarbeit, also wir haben Kids- und Jugendgruppen, da sind momentan ca. 100 Kinder, die von 20 bis 30 Trainerinnen und Trainern betreut werden. Und wir haben unglaublich viele Anfragen von Eltern bzw. für ihre Kinder, die wir einfach gerade gar nicht unterbringen können. Also es ist ein Riesenbedarf und Riesennachfrage. Dann gibt es Bike-Treffs, also wöchentlich Gruppen, die sich treffen, um einfach gemeinsam biken zu gehen, ohne dass jetzt das Training im Fokus steht, die jetzt natürlich Corona-bedingt eine Zeit auf Eis lagen, aber jetzt wieder starten können. Unter bestimmten Auflagen. Dann geht es darum, eben neue Projekte anzustoßen. Wir haben eben noch 3 Ortsgruppen gerade, die Trails bauen außerhalb von Freiburg. Dann gibt es natürlich zumindest außerhalb von Pandemiezeiten Events, größere, kleinere, das Bike-Festival, Vereinsmeisterschaft, dann haben wir also kleinere, ich sag mal, Spaßwettbewerbe, wo jetzt nicht die Zeit, sondern irgendwie der Spaß und das Glück entscheidend sind, Benefizveranstaltungen und so weiter. Und also kommt eine ganze Menge zusammen.
Ja, du sagst schon, es kommt eine ganze Menge zusammen. Ihr seid ja gefühlt irgendwie, habe ich das, oder ist jetzt meine Wahrnehmung schon auch ein Vorbildverein in Deutschland. Jetzt hat sich in Baden-Württemberg noch Mountainbike Stuttgart als großer Verein entwickelt. Der sich ja tatsächlich, also der seine Mitgliederzahlen, glaube ich, auch sehr stark aus der Trail-Problematik heraus generiert, also um einfach Mountainbiken in Stuttgart eine Stimme zu geben und da eher ein politisches Gewicht mit reinzubringen. Aachen hat einen riesigen Verein, die sich ähnlich politisch gerade engagieren. Gibt es einen Austausch zwischen den Vereinen? Werdet ihr öfters mal angefragt, wie ihr gewisse Sachen eben auch regelt, wie ihr in Kontakt tretet, um da irgendwie Wissen weiterzugeben?
Ja, wir werden, oder jetzt zumindest kann ich sagen, eben seit letztem Herbst sehr, sehr häufig angefragt. Also ja, ich sag mal schon fast 2 Anfragen pro Woche im Durchschnitt von Gruppen, die Ähnliches vorhaben oder einfach Trails legalisieren wollen oder einen Verein gründen wollen und ein paar Tipps haben wollen oder umfangreich beraten werden wollen. Also es ist gerade, glaube ich, auch einfach ein Zeitpunkt, wo, also einerseits Corona-bedingt sind einfach noch mehr Menschen im Wald, ist das Thema Mountainbiken noch populärer geworden. Also es sind ja noch viele Leute dazugekommen, die einfach sonst vielleicht nicht auf dem Bike gewesen wären. Aber unabhängig davon ist Mountainbiken halt wahnsinnig weiter im Aufwärtstrend. Und ich glaube, dass halt einfach irgendwie gerade so ein, auch vielleicht so ein, man sagt ja immer, so ein Opportunitätsfenster ist, dass man jetzt auch irgendwie vielleicht in vielen Gemeinden, in denen man das vorher noch nicht so relevant gesehen hat, dass man jetzt da auch erkennt, irgendwie da müssen wir auch irgendwie vielleicht lenken oder wo man dann vielleicht auch eine Chance hat, wenn man einen Verein gründet oder Trails bauen möchte, dass man da auf Gehör stößt. Also ich glaube, das ist kein schlechter Zeitpunkt, wenn man was anstoßen möchte, das jetzt zu tun und zu sagen, hey, lasst uns gemeinsam schauen, was können wir entwickeln, wie können wir das, können wir Trails legalisieren oder gestalten, die einen Kompromiss vielleicht auch darstellen mit dem, was ihr euch vorstellt oder was euch wichtig ist, jetzt sei es Naturschutz oder was auch immer, aber die unterschiedlichen Anspruchsgruppen zusammenbringen. Genau.
Okay. Hilft dir da so dein Forstwissenschaftshintergrund? Also wirst du da nochmal anders wahrgenommen im Gespräch mit Verwaltungen und auch Forst?
Ich denke schon. Das, also jetzt gerade speziell im Forstamt, ja. Also ich denke, dass das nicht immer eine Rolle spielt, aber für mich persönlich ist es gut, weil ich merke, dass ich mich halt sehr gut einfach in die unterschiedlichen Perspektiven reindenken kann. Und ja, also mir bringt es was in meiner Arbeit, was das Verständnis angeht oder ja auch vielleicht teilweise die Sprache, in der man über manche Dinge redet oder das Verständnis für bestimmte forstliche Hintergründe, aber ob jetzt irgendwie, wie das von außen immer wahrgenommen wird, kann ich teilweise nur spekulieren, aber ich denke, umgekehrt ist es sicher auch positiv, vor allem für die Forstseite zu wissen, dass man eben da einen Background hat und dann gibt es natürlich auch ganz, also dadurch, dass ich eben in Freiburg studiert habe, kenne ich halt auch einfach viele Leute hier im Forstbereich und das ist dann manchmal auch ganz lustig, wenn man bei einem Ortstermin zum Beispiel einen ehemaligen Kommilitonen wieder trifft, der jetzt Forstamtsleiter in einer angrenzenden Gemeinde ist oder genau, ja, das ist dann schon sehr nett.
Was ist denn so dein Plan, beziehungsweise nicht nur dein Plan, sondern so mit der Führungsriege auch des Vereins, was sollen so die nächsten Jahre vereinsseitig noch passieren, wo wollt ihr hin?
Ja, also was eben Mitgliederzahlen angeht, haben wir eine echt gute Situation, also wie gesagt, wir sind gerade so aktuell ein bisschen über 2300 und der Trend geht aber weiter nach oben. Ich glaube, was gerade wichtig ist, ist einfach noch mehr Struktur reinzubringen, also vielleicht manche Bereiche so ein bisschen, ich sag mal, auf eine professionellere Ebene zu heben, aber gleichzeitig sehe ich das, also es ist auch so eine Art Gratwanderung, also es sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die mit ganz, ganz vielen tollen Ideen und viel Eigeninitiative da Projekte auf die Beine stellen und professionalisieren soll dann nicht heißen, dass man irgendwie jemanden übergeht oder irgendwie was schematisieren möchte, aber trotzdem vielleicht irgendwie Abläufe oder Koordination, Kommunikation zu verbessern. Das ist so ein Punkt. Was ich schön fände, ist, wenn man trotz der sehr schnell wachsenden Mitgliedszahlen und einfach der großen Anzahl an Menschen irgendwie dieses Community-Gefühl bewahren kann. Es ist jetzt gerade durch Corona natürlich ein bisschen vielleicht, das heißt verloren gegangen, aber man hat halt nicht diese Events, von denen einfach auch ein Verein lebt, wo man sich mit vielen Menschen trifft und einfach am Lagerfeuer sitzt oder ja einfach biken geht und eine gute Zeit hat. Also es war in letzter Zeit einfach alles etwas erschwert oder jeder mehr so in seinen Gruppen unterwegs. Und ja, ich weiß eben so jetzt von meiner Anfangszeit im Verein hier, bin 2014 Mitglied geworden. Da war es eigentlich so, also ich hatte so das Gefühl, wow, der Mountainbike-Verein in Freiburg, das ist halt so eine Familie irgendwie. Und wenn man irgendwie dieses Gefühl bewahren kann oder das trotz Mitgliedszahlen, die dann immer in Richtung 3000 gehen, das wäre schon schön. Genau, außerdem gibt es natürlich neue Projekte, die angestoßen werden, also eben gerade im Bereich Tourismus, dass man da die Zusammenarbeit ausbaut und natürlich auch neue Trail-Projekte anstößt. Der Bedarf ist natürlich da. Ist auch vielleicht gerade nicht so einfach, weil eben jetzt eben im letzten Jahr und diesem Jahr bisher eben auch immer noch Corona-bedingt das Konfliktpotenzial auch recht hoch ist, gerade im stadtnahen Bereich, okay, einfach sehr viele Menschen im Wald sind und da vielleicht auch jetzt so eine gewisse Zurückhaltung gerade seitens des Forsts ein bisschen zu spüren ist. Ich glaube, es lassen sich schon die ein oder anderen Sachen angehen. Und ja, ich glaube, das sind schon so die großen Felder jetzt erstmal,
die wir angehen wollen. Wenn du darauf schaust, du hast halt jetzt auch, also einfach Verein in einer größeren Stadt mit einer großen Naturnähe. Ihr bildet von euren Mitgliedern durchaus, glaube ich, eine sehr große gesellschaftliche Breite auch ab. Was glaubst du, kann so ein guter Verein gesellschaftlich auch leisten und welche Rolle sollte er tatsächlich, also in so einer Stadtentwicklung und in so einem, ja, in diesem Quartier auch spielen?
Ja, klar, wie du sagst, also er kann irgendwie schon ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringen, also vor allem ganz unterschiedlichen Alters einmal, aber auch mit unterschiedlichem Background, eben über die Infrastruktur, die wir bieten. Auf der anderen Seite, also wir ermöglichen, können den Zugang zum Sport ermöglichen mit dieser Infrastruktur, die wir bereitstellen oder durch Events oder Gruppen, die es gibt, aber was halt schon irgendwie noch ein Thema ist oder eine große Hürde, ist halt wirklich beim Mountainbiken natürlich das Material. Also es wäre halt irgendwie schön, wenn man es auch schaffen könnte, irgendwie mehr Leute zu integrieren, die nicht diese Möglichkeit oder die finanziellen Mittel haben, Mountainbiken zu gehen. Das wäre tatsächlich ein Punkt, wo man wir uns nochmal Gedanken machen könnten, ob wir das irgendwie leisten können. Und sonst, der Verein ist natürlich ist ein Sprachrohr irgendwie nach außen für die Mitglieder, aber ist auch, oder wir agieren auch irgendwie als zentraler Ansprechpartner. Also das merkt man auch gerade, als wenn Anliegen von außen herangetragen werden. Also gerade leider auch öfters mal wieder Konflikte auf den Tisch kommen. Aber es hat halt auch so eine wesentliche, ich sag mal, Kommunikations- oder Vermittlerrolle jetzt zwischen Stadt und Mountainbikern oder anderen Freizeitsportlern und Mountainbikern und anderen Bürgern.
Siehst du, dass diese, ja, also dieser große Verein und diese große Affinität zum Mountainbiken, dass das auch im Alltagsverkehr einen Unterschied macht für Freiburg? Also ist der Großteil dann eurer Vereinsmitglieder auch im Alltag mit dem Rad unterwegs und hat damit nochmal tatsächlich so aufs Stadtgeschehen einen positiven Einfluss? Und wie ist da vielleicht auch eure Rolle?
Das ist eine gute Frage. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so direkt ableiten kann. Ich meine, in Freiburg sind halt wirklich ohnehin fast alle Leute, wo es geht, mit dem Rad unterwegs. Also man kann eigentlich alles sehr leicht mit dem Rad erreichen. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, gibt es auch Mountainbiker, die irgendwie kurze Strecken mit dem Auto zurücklegen. Also es ist schwer, da den Zusammenhang herzustellen, beziehungsweise es war jetzt nie irgendwie aus dem, was ich, soweit ich weiß, im Fokus des Vereins bisher, dass man da irgendwie ja nochmal irgendwie versucht hat, die Leute noch mehr auch im Alltag zum Radeln zu bringen. Ja. Aber ja, mehr tatsächlich auch ein Punkt, weil es einfach auch, ich meine, was halt schwierig ist oder problematisch wäre, wenn jetzt irgendwie aus Freiburg die Leute noch mit dem Auto irgendwie ein paar Kilometer fahren zum Mountainbiken, weil man kann eigentlich wirklich von der Haustür aus losradeln.
Okay. Gibt es irgendeine Unterstützung, die du dir wünschen würdest? Also sowohl von Politik, Verwaltung, Community, also wo würdest du sagen, wäre es noch schön, mehr Unterstützung zu haben oder überhaupt Unterstützung?
Also ich meine, wir werden von der Stadt unterstützt, jetzt zum Beispiel also finanziell über Zuschüsse, rein, also die Akzeptanz, dass wir irgendwie Vertreter von einer wirklich großen Gruppe sind oder einer sehr, sehr großen Interessensgemeinschaft und es sich da nicht mehr um irgendwie, ich sag mal, eine Handvoll Schüler und Schülerinnen mit irgendwie einem freakigen Hobby handelt, sondern halt wirklich einfach ein Breitensport da mittlerweile entstanden ist und das Mountainbiken eben in seiner Bedeutung weiter zunimmt und dass wäre schön, wenn das irgendwie weitgehend anerkannt und erkannt würde und da alle konstruktiv auch zusammenarbeiten. Ich meine, in vielen Fällen ist das so. Manchmal hat man dann trotzdem wieder den Eindruck, dass es noch nicht bei allen angekommen ist. Aber auch intern, also was mich so ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit, dass es in den Reihen der Mountainbiker, also das würde ich mir wünschen, dass es da eher auch eben um dieses Miteinander geht und weniger Egozentrik. Also, dass man nicht immer die eigene Perspektive über alles stellt und auch Mountainbiker mit einbezieht, die vielleicht anders fahren als man selbst. Also, ich glaube, der Christoph vom Lions Magazin hat es in seinem letzten Editorial aus meiner Sicht ganz treffend beschrieben. Das hieß Selbstzerfleischung. Dann sagt das irgendwie die verschiedenen Biker-Typen, also Bike-Bergsteiger, Wettern gegen Flowtrail-Fahrer, Bio-Biker gegen E-Biker, Enduro gegen Tourenfahrer und so weiter. Also wir machen uns das Leben da selbst schwer und das Mountainbiken ist halt eigentlich sehr, sehr vielfältig und trotzdem oder gerade deswegen sollten wir irgendwie schauen, dass wir gemeinsam auftreten und uns gemeinsam für unsere Sache stark machen.
Ja, finde ich einen spannenden Punkt, weil ich glaube auch ehrlich gesagt, also wir werden ja auch von außen als Gemeinschaft wahrgenommen und wenn wir sehen, also wie stark mittlerweile Mountainbiken im Breitensport angekommen ist, dann gehe ich ehrlicherweise ganz stark davon aus, dass der Großteil der Leute, die Mountainbiken, sich nirgendwo zuordnen würden. Die würden vielleicht noch nicht mal sagen, dass sie Mountainbiker sind, sondern sie fahren halt, sie machen das, aber haben da jetzt noch keine fixe Zugehörigkeit. Deswegen glaube ich, ist das von der Außenwahrnehmung immer schwierig, diese Selbstzerfleischung, wie du sagst. Ja. Okay. Gibt es irgendwas, was du anderen Initiativen an die Hand geben kannst oder empfehlen kannst? Also was sagst du so diesen 3 bis 4 Aufschlägen, die Woche bei dir kommen? Was ist da so die oder was sind so die Top 3 Empfehlungen, was sie machen sollten?
Ja, als erstes halt wirklich alle relevanten Akteure oder Stakeholder mit an Bord holen und den Grundstückseigentümer ansprechen. Also ich meine, wir haben hier halt eine relativ günstige Ausgangslage, weil wir eben fast alle Trails in der Hand von einem Waldbesitzer haben, eben dem städtischen Forstamt. Das ist natürlich nicht immer so. Also ich glaube, richtig schwierig ist es dann eben, wenn man, keine Ahnung, einen Trail plant, der irgendwie über 14 Kleinprivatwaldgrundstücke geht, dann ist es schwierig, da irgendwie zu sagen, da findet man meistens ja noch nicht mal alle Besitzer oder erreicht sie nicht. Ja. Genau, aber trotzdem, wir schauen, dass man eben den Kontakt zum Grundstückseigentümer sucht und eben gemeinsam mit dem Waldbesitzer irgendwie das weitere Vorgehen plant. Was bei uns auch wichtig ist, dass wir eben mit einer einzigen Ausnahme alle Trails eigentlich erst nach Absprache mit dem Forst angelegt haben. Also es ging nicht darum, schon vorhandene illegale Strecken zu legalisieren, eher mal eben einen vorhandenen Wanderweg freizugeben, aber jetzt nicht irgendwie eine illegale Strecke, und das möchte das Forstamt explizit nicht, weil sie sagen, das soll natürlich keine Schule machen, dass man so lange baut, bis dann der Trail legalisiert wird. Das ist ein ziemlich heißes Thema. Nichtsdestotrotz gab es eben in einem Vorort oder 2 Gemeinden außerhalb von Freiburg eben einen Trail, der schon sehr, sehr lange existiert und wo man halt jetzt im Nachhinein es tatsächlich geschafft hat, den zu legalisieren. Es war aber ein sehr viel längerer, sehr viel schwieriger Prozess als der andere Weg, dass man eben die gesamte Planung von Anfang an mit dem Grundstückseigentümer oder dem Forst macht. Das ist so ein Tipp. Und vielleicht auch nicht nur an die Trails denken, sondern auch Kinder- und Jugendarbeit mit einbeziehen, was auch immer ein gutes Argument ist, wenn es um Förderungen geht und um Akzeptanz und ja, einfach auch das Ganze auf nachhaltigere Beine stellt, weil der Nachwuchs dann natürlich auch gerne mitbaut, mitpflegt und die direkt mit einbeziehen kann und manchmal auch über die Kinder dann wieder die Eltern dazukommen. Also das kann ja auch der Fall sein, dass die Kids die Eltern zum Biken bringen und nicht umgekehrt.
Genau. Okay. Funktioniert das dann bei euch gut, dass eure Vereinsmitglieder tatsächlich bei der Trailpflege entsprechend mithelfen?
Ja, eigentlich schon. Also jetzt eben, es war jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen schwierig. Also wir haben normalerweise Bautage, wo wir dann einfach eine Ausschreibung machen vorher oder aufrufen, dass die Leute eben sich anmelden, die mitmachen möchten. Und da kommen schon immer echt viele Leute zusammen und das ist richtig effektiv. Aber ja, das konnten wir halt Corona-bedingt jetzt länger nicht machen und das ist schon ein wichtiger Bestandteil auch bei uns bei der Trailpflege. Wir haben auch eine feste Trail-Crew, also auch ganz wenige, die als Minijobber angestellt sind, aber auch viele, die das eben ehrenamtlich machen. Und genau, die Vereinsmitglieder kommen dann eigentlich vor allem bei so organisierten Bautagen mit dazu. Aber da ist schon die Motivation groß, mitzuhelfen. Ja.
Dann lass uns mal vielleicht so den Blick aus Freiburg hinauswerfen. Wenn du jetzt direkt in der Region zum Biken dürftest, welche wären das?
Gute Frage, da gibt es ganz, ganz viele. Ja, Ligurien vermisse ich ein bisschen in der Finale, weil ich da eigentlich immer regelmäßig war, aber ich glaube, wenn ich jetzt wählen dürfte, wäre es wahrscheinlich Schottland, weil da wollte ich eigentlich letzten Sommer hin, für 3 Wochen, und dann ist da ja nichts draus geworden, aus bekannten Gründen. Wäre eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, ist vielleicht gerade nicht so warm und sonnig wie im Finale, aber für Schottland ist es eine gute Reisezeit, hat man noch nicht so viele Midges. Genau.
Das stimmt, und also die letzten Videocalls, die ich in Richtung Schottland hatte, da war es bei denen echt immer wesentlich sonniger als bei uns, also da sah das Wetter echt ziemlich gut aus. Okay, jetzt geht gerade das Kopfkino los. Jetzt schon gerade in Schottland biken kann, wäre schon, wär schon gut auf jeden Fall. und vielleicht zum Abschluss, was war so dein bislang bestes Erlebnis auf dem Bike?
Das ist ganz, ganz schwer auf ein Erlebnis zu begrenzen. Da gibt es so viele tolle Erlebnisse. Also ich glaube, ja, ich kann vielleicht generell sagen, es sind tolle Erlebnisse für mich eigentlich immer. So Tourentage in den Alpen waren, wo ich mit Freunden irgendwo mein Bike irgendwo auf den Gipfel getragen habe meistens und dann irgendwie über viele, viele Tiefenmeter zurück ins Tal fahren konnte. Ich mag eigentlich am liebsten dieses so ein ganzheitliches Bike-Erlebnis mit Natur- und Landschaftserlebnis und guten Trails. Und natürlich ist auch ganz, ganz wichtig, welche Menschen dabei sind. Also ich glaube, ein Biketag mit guten Freunden ist eigentlich immer ein guter Tag, egal wo man unterwegs ist. Und auch wenn der Trail mal nicht perfekt ist, in Anführungszeichen, das ist schon der perfekte Trail. Dieses Gesamterlebnis macht es dann aus. Und ja, da fallen mir spontan ganz, ganz viele tolle Tage ein. Da könnte ich mich gar nicht auf einen einzigen festlegen.
Dann glaube ich, wäre das ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch, Miriam.
Ja, danke dir.
Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast@desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.